Gemeinde, schlag gerne mit mir Gottes Wort auf zum Markus-Evangelium. Wir befinden uns im 14. Kapitel. Markus Kapitel 14, wir wollen heute die Verse 12 bis 21 betrachten. Und hier lesen wir in Gottes Wort: Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, da man das Passa schlachtete, sagen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und bereiten, damit du das Passa essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt, folgt ihm, und wo irgend er hineingeht, sprecht zu dem Hausherrn: Der Lehrer sagt, wo ist mein Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und dieser wird euch ein großes Obergemach zeigen, mit Polstern belegt und fertig, und dort bereitet es für uns. Und seine Jünger gingen weg und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Und als es Abend geworden war, kommt er mit den Zwölfen. Und während sie zu Tisch lagen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern, der mit mir isst. Sie fingen an, betrübt zu werden, und einer nach dem anderen zu ihm zu sagen: Doch nicht ich. Er aber sprach zu ihnen: Einer der Zwölf, der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht. Denn der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird, es wäre besser für jenen Menschen, wenn er nicht geboren wäre. Amen. Amen. Das Lesen von Biografien und das Beschäftigen mit dem Leben und Schicksal einzelner Personen ist oft von großem Nutzen. Und so haben wir uns vor 3 Wochen in den Versen 1 bis 11 mit dem Leben und dem Schicksal einer Frau beschäftigt, an die man sich erinnert. Denn wir lernten, dass diese unbekannte Frau das Wertvollste, was sie besaß, Jesus gegeben hat. Sie goss ein Alabasterfläschchen mit Salböl, das 300 Denare wert war, also ein Jahresgehalt zu der damaligen Zeit, über das Haupt von Jesus Christus. Während die Jünger, insbesondere Judas Iskariot, sich über diese Verschwendung ärgerten, erklärte Jesus, dass diese Frau in Vers 8 im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt hat. Diese Frau erkannte also, wer Jesus war, der Sohn Gottes, das Lamm Gottes, und sie erkannte auch, was Jesus im Begriff war zu tun, nämlich für die Sünden seines Volkes zu sterben. Und diese Erkenntnis über Jesus Christus führte dazu, dass diese Frau an ihn glaubte und ihn liebte, und aus Glauben und Liebe an Jesus Christus gab sie ihm das Wertvollste, was sie besaß. Während wir hier uns mit einer Frau beschäftigten, an die man sich positiv erinnert, wollen wir uns heute mit dem Leben und dem Schicksal eines Mannes beschäftigen, für den es besser wäre, dass er niemals das Licht der Welt erblickt hätte. Heute wollen wir uns einen besonderen Blick auf Judas Iskariot werfen, der Jünger, der Jesus verraten hat. Als Judas beobachtet hat, was diese Frau tat, dieses kostbare Öl über Jesus zu verschwenden, und nachdem er gehört hat, was Jesus sagte, dass sie etwas Gutes getan hat, war er von Wut erfüllt und verließ den Raum und ging zu den religiösen Führern, um Jesus zu überliefern. Das haben wir in den Versen 10 und 11 gelesen. Dort heißt es: Und Judas Iskariot, nach dieser Salbung, einer von den Zwölfen, ging hin zu den hohen Priestern, um ihn an sie zu überliefern. Etwa ein Tag nach diesem Ereignis, nach der Salbung von Jesus, nach dem Verrat von Judas, feiert Jesus mit seinen Jüngern nun das Passafest. Und während diesem letzten Passa kündigt Jesus seinen Jüngern an, dass einer von ihnen ihn verraten wird. Doch er kündigt nicht nur den Verrat an, er kündigt auch das Urteil und das ewige Schicksal dessen an, der ihn verrät. Es wäre besser für ihn, wenn er nicht geboren wäre, sagt Jesus. Dies sind wohl die erschütterndsten Worte, die die Lippen unseres Herrn Jesus jemals verlassen haben. Die erschütterndsten Worte, die jemals über einen Menschen ausgesprochen werden können. Der reformierte Theologe Friedrich Krummacher schrieb in seinem Buch über den leidenden Christus zu dieser Stelle Folgendes: Dies ist die Grabschrift, welche der Herr selbst seinem unglückseligen Jünger Judas setzte. Die Worte haben schaulichen Klang. Wie Geschmetter der Gerichtsposaune hallen sie durch unsere Mitte. Weichen wir ihnen nicht aus, sondern nehmen wir sie treu und tief zu Herzen. Lass mich dich fragen, was wird deine Grabschrift sein? Was wird deine Grabschrift sein? Wird über dein Grab auch stehen müssen, es wäre besser für dich, dass du niemals geboren wärst? Oder wird auf deinem Grab durch Gottes Gnade stehen dürfen, er ging ein oder sie ging ein in die Freude seines oder ihres Herrn? Eine sehr entscheidende Frage. Und ihr Lieben, der vorliegende Text soll dich und mich zur ernsten Selbstprüfung herausfordern und uns unseren Stand vor Gott zeigen. Und er wird es dir zeigen durch seinen Heiligen Geist. Aber auch wenn dieser vorliegende Text eine starke Ermahnung enthält, will ich gleichzeitig betonen und sagen, dass dieser Text ein Text voller Gnade ist. Denn Judas hat noch die Möglichkeit gehabt, umzukehren. Und wenn du heute hier sitzt, hast du immer noch die Möglichkeit, das Evangelium zu hören und umzukehren. Und über dich müssen nicht die Worte ausgesprochen werden, es wäre besser für dich, dass du nie geboren wärst. Und so enthält dieser Text auch Gnade. Und wir wollen den Text studieren, indem wir als erstes die Vorbereitung für das Passa betrachten in den Versen 12 bis 16. Dann zweitens die Atmosphäre während dem Passa in den Versen 17 bis 21 und schließlich die Anwendung des Textes. So lass uns als erstes die Vorbereitung für das Passa, die Verse 12 bis 16, anschauen. Markus gibt uns hier in Vers 12 eine Zeitangabe, in dem er sagt, und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, da man das Passa schlachtete. Der erste Tag der ungesäuerten Brote, damit begann das große Fest der ungesäuerten Brote, das insgesamt 7 Tage anhielt, also die 7 Tage, wo man nur ungesäuerte Brote aß. Und dieses Fest begann laut dem jüdischen Kalender am 15. Nisan. Der Monat Nisan ist für uns Europäer der Monat April. Deswegen feiern wir im April auch Karfreitag. Das Passalam, von dem hier die Rede ist, wurde jedoch am Tag vorher, am 14. Nissan, geschlachtet, am Abend und gegessen. Und somit begann das große Passafest bereits am Abend des 14. Nissan. 14. April, wenn man so will. Und dieses Fest wurde innerhalb der Mauern von Jerusalem gefeiert, wie wir in 5. Mose 16, die Verse 5 bis 7 lesen. Dort steht: Dort sagt Gott zu seinem Volk, du kannst das Passa nicht in einem deiner Tore schlachten, die der Herr dein Gott dir gibt, sondern an dem Ort, den der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, das ist Jerusalem. Dort sollst du das Passa schlachten, am Abend, beim Untergang der Sonne, zur Zeit deines Auszugs aus Ägypten, und du sollst es braten und essen an dem Ort, den der Herr dein Gott erwählen wird. Mit anderen Worten, alle Juden, sämtliche Familien aus ganz Israel versammelten sich am 14. und 15. Nissan am Passafest innerhalb der Tore von Jerusalems, in der Stadt, an den Ort, den Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Das ist Jerusalem. Und deswegen können wir stark davon ausgehen, dass die Straßen und die Gassen von Jerusalem überfüllt waren. Von Jahr zu Jahr im Herbst, wo man das Passa feierte. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtet uns, dass am Passafest im Jahre 66 nach Christus insgesamt im Tempel 25.500, Nein, hier, 255.600 Lämmer geschlachtet worden sind. Und er berechnet dann ungefähr die Zahl der Menschen, die zu diesem Zeitpunkt in Jerusalem gewesen sein mussten, und er berechnet die Zahl auf ungefähr 2,5 Millionen Menschen in Jerusalem. Das heißt, so hat es kaum noch Platz, auf den Straßen und Gassen und Märkten zu laufen. So voll war Jerusalem zur Zeit des Passafestes. Daher können wir auch ausgehen davon, dass sämtliche Herbergen und Gaststätten überfüllt waren, wo man das Passa feierte mit den Liebsten aus seiner Familie, und eben, weil an diesem Fest so viel dort los war, kamen seine Jünger zu ihm und boten ihm an, einen Raum zu suchen, wo man das Passa feierte. Wir lesen in Vers 12 weiter, wie seine Jünger zu ihm sagen: Wo willst du, dass wir hingehen und bereiten, damit du das Passa essen kannst? Wir merken hier eine gewisse Dringlichkeit von den Jüngern, denn in unserem Text kommt insgesamt dreimal das Wort bereiten vor. Hier fragen sie, wo willst du, dass wir das Passa bereiten? In Vers 15 heißt es wieder, wenn sie das Obergemach gefunden haben, dort bereitet es. Und in Vers 16 heißt es wieder, dass die Jünger dort in die Stadt hineingingen und sie bereiteten das Passa. Also dort war eine gewisse Dringlichkeit. Herr, es ist alles voll, vielleicht sind die Herbergen alle belegt. Wohin sollen wir gehen, damit wir das Passa bereiten, um es gemeinsam mit dir feiern zu können? Und wir merken, dass bei der Frage der Jünger Jesus Christus im Zentrum steht. Denn sie fragen hier in Vers 12, wo willst du, dass wir hingehen und bereiten, damit du das Passa feiern kannst? Obwohl die 12 Jünger mit Jesus gemeinsam das Passa feierten, heißt es nicht, wo willst du, dass wir hingehen, damit wir gemeinsam das Passa feiern können. Der Fokus liegt auf Jesus Christus. Denn in Jesus wird dieses Passafest zum Ende kommen und in ihm wird es erfüllt werden. Dies wird in den Worten deutlich, die Jesus dann in Vers 22 während diesem Passafest ausspricht, wo er sagt: Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach: Nehmt, dies ist mein Leib. In all den Jahrhunderten, in denen dieses Passa gefeiert wurde, kam nie jemals jemand auf die Idee und brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib. Somit sehen wir bei der Vorbereitung auf dieses Passa bereits, dass der Fokus auf der Person von Jesus Christus liegt, weshalb Paulus auch in 1. Korinther 5, Vers 7 über Jesus sagen kann: Denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet worden. Christus ist unser Passa-Lamm. So wie das Passa-Lamm anstelle für die Juden geschlachtet worden ist, um sie vor dem Gericht Gottes zu befreien, so wurde Christus, unser Passa, für uns geschlachtet, um uns vor dem Gericht Gottes zu befreien. Und dies wird bei der Vorbereitung bereits schon deutlich. Und auf die Frage der Jünger, wo sie das Passa bereiten sollen, gibt Jesus ihnen dann in den Versen 13 bis 15 eine detaillierte Erklärung. Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm, und wo irgend er hineingeht, sprecht zu dem Hausherrn: Der Lehrer sagt, wo ist mein Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und dieser wird euch ein großes Obergemach zeigen, mit Polstern belegt und fertig, und dort bereitet es für uns. Hier haben wir eine detaillierte Erklärung von Jesus, was ihnen begegnen wird und wo sie ein Obergemach finden werden. Diese Stelle ist eine sehr enge Parallele zu Markus Kapitel 11, die ersten Verse. Dort will Jesus in Jerusalem einziehen auf einem Esel, um in gewisser Weise die Erfüllung aus dem Alten Testament zu demonstrieren, dass er als König in Jerusalem einreitet. Und dort lesen wir, wie er seinen Jüngern in Vers 2, ab Vers 2 sagt: Geht hin in das Dorf euch gegenüber, und sogleich, wenn ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es herbei. Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut ihr dies? So sagt: Der Herr benötigt es, und er sendet es sogleich hierüber. Also beide Stellen zeigen uns, dass Jesus weiß, was dort in der Stadt auf seine Jünger zutreffen wird. Und er sieht es, er weiß es, er hat es geplant und gewirkt, und es trifft ganz genau so ein. In unserem Text heißt es, Er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen. Markus schweigt über die Identität dieser beiden Jünger. Lukas hingegen nennt uns die Namen dieser beiden Jünger in Lukas Kapitel 22, Vers 8. Dort heißt es, und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passa, damit wir es essen. Also Petrus und Johannes waren diese beiden auserwählten Jünger, die dieses Erlebnis haben durften. Er sagt den beiden dann, Petrus und Johannes, was sie antreffen werden, wenn sie in die Stadt kommen. Euch wird ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt, ihm folgt. Nun, dies ist eben aus diesem Grund so bedeutend, weil zu der damaligen Zeit in Israel in der Regel Frauen oder Sklaven Wasserkrüge auf ihren Kopf getragen haben. Männer hat man äußerst selten mit solch einem Wasserkrug auf dem Kopf herumlaufen sehen. Aber eben weil Jerusalem überfüllt war mit Menschen und sie den Überblick verlieren könnten bei der Masse von diesen Menschen, sagte Jesus, es wird euch jemand begegnen, den werdet ihr nicht übersehen können. Ein Mann, der einen Wasserkrug tragen wird. Also ein äußerst bemerkenswertes Zeichen, das für die Jünger sichtbar in die Augen stechen wird und sie werden diesem Mann folgen können. Wenn sie diesen Mann sehen mit diesem Wasserkrug, sollen sie ihm folgen in das Gastzimmer, in das er hineingeht. Und dann sollen sie diesem Hausherrn von diesem Gastzimmer sagen oder fragen, wo kann denn der Lehrer mit seinen Jüngern das Passa feiern? Und daraufhin wird der Hausherr seinen Jüngern ein großes Obergemach zeigen, wie es in Vers 15 heißt. Dieser wird euch ein großes Obergemach zeigen, mit Polstern belegt und fertig und dort bereitet es für uns. Diese Obergemächer wurden nicht selten von Bewohnern in Jerusalem für die Pilger, die aus allen anderen Städten nach Jerusalem gekommen sind, vorbereitet. Also sie hatten sie dann vermietet in gewisser Weise. Und hier heißt es, dass dieses Obergemach, das für sie vorbereitet sein wird, mit Polstern belegt und fertig sein wird. Das bedeutet, dieses Obergemach wird bereits mit Teppichen, mit Polstern und mit kleinen Tischen ausgestattet sein. Also alles fertig, dass man sich nur noch hinsetzen kann, sein eigenes Essen mitbringen muss, um das Passa zu feiern. Das ist das Einzige, was noch fehlt an diesem Ort, das Essen. Und genau das sollten die zwei Jünger, Petrus und Johannes, vorbereiten. Und das taten sie auch, wie wir in Vers 16 lesen. Und seine Jünger gingen weg, also Petrus und Johannes, und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Petrus und Johannes haben exakt das erlebt, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie gingen wahrscheinlich von Bethanien nach Jerusalem in die Stadt, zwangen sich irgendwie durch die ganzen Menschenmengen und irgendwann sahen sie, da ist ein Mann mit einem Wasserkrug auf dem Kopf. Petrus, los geht's, dem müssen wir folgen. Und sie folgten ihm. Vielleicht haben sie ihn gefragt, dürfen wir mit dir mitgehen, wohin auch immer du gehst? Und er geleitete sie durch diese ganzen Menschenmengen und irgendwann kamen sie in ein Haus. Und da war ein Hausherr drin. Sie sagten zu ihm, der Lehrer fragt, wo er mit seinen Jüngern das Passa feiern kann. Und der Hausherr sagte, komm mit. Führte sie in ein Obergemach und dort war alles fertig. Geschwister, wir lesen diese Sachen so schnell, einfach, unbedacht. Aber was muss das für die Jünger gewesen sein? Alles ganz genau so erlebt zu haben, wie Jesus es gesagt hat. Erneut, Jesus ist souverän, Jesus weiß alles, Jesus hat alles geplant und sie erkannten es. Indem sich alles so erfüllt hat, wie er es gesagt hat. Und dann heißt es, und sie bereiteten das Passa. Nun, dies bedeutet, sie mussten nun ein Lamm besorgen. Mit diesem Lamm mussten sie zum Tempel gehen. Im Tempel angekommen, mussten sie das Lamm schlachten, sie mussten das Lamm häuten und ausnehmen und waschen und dann mussten sie das Lamm über dem Feuer braten. Zu dem Passafest gehörte aber nicht nur ein Lamm, sondern es gehörten auch bittere Kräuter. Das heißt, sie mussten bittere Kräuter besorgen. Zu diesem Passafest gehörten aber auch gewisse Früchte, eine Früchtemischung. Es war eine lehmige, lehmfarbige Früchtemischung. Und diese lehmfarbige Früchtemischung erinnerte in gewisser Weise an die Backsteinproduktion in Ägypten. die bitteren Kräuter erinnerten an die Sklaverei in Ägypten. Und so feierte man das Passa und all diese Dinge mussten sie besorgen. Sie mussten auch genügend Wein besorgen, denn wir werden noch sehen, dass man während dem Passa jeder einzelne Teilnehmer insgesamt 4 Becher Wein getrunken hat. Das heißt, sie mussten auch genügend Wein besorgen. Und all das taten sie, es heißt sie, und sie bereiteten das Passa. Nun, das Passafest stand vor der Tür. Ein Ort wurde gefunden, alle Vorkehrungen wurden getroffen. Alles ist bereit, um das Passa zu feiern. Nachdem all diese Vorkehrungen getroffen wurden, führt Markus uns an der Hand in dieses Obergemach und lässt uns empfinden und spüren, wie die Atmosphäre, wie die Stimmung an diesem letzten Passa gewesen sein musste. Und das führt uns zum zweiten Punkt, die Atmosphäre während dem Passa, in den Versen 17 bis 21. Und als es Abend geworden war, kommt er mit den 12. Und dieses Passafest wurde laut 2. Mose 12, die Verse 3 bis 4, in der Regel im Kreise der Familien und der engsten Freunde und vielleicht auch Nachbarn gefeiert. Hier heißt es, Jesus kommt mit den 12, also mit dem Kreise seiner Engsten, an diesen Ort, um das Passa zu feiern. Vermutlich haben Petrus und Johannes, nachdem sie alles vorbereitet haben, die Jünger und Jesus wieder aufgesucht, gesagt, okay, wir haben alles gefunden, wir haben alles vorbereitet, kommt. Und so kommen Jesus und die 12 Jünger zu diesem Obergemach, um das Passa zu feiern. In der damaligen Kultur saß man nicht an einem Tisch, wie es bei uns heute der Fall war, sondern man lag auf Polstern und aß von niedrigen Tischen. Nun, wie sah denn der Ablauf eines solchen Passafestes aus? In der Regel, nachdem das Haupt der Familie den Segen für das Fest und für den Wein ausgesprochen hat, trank man den ersten Becher Wein gemeinsam, woraufhin dann das Brot, die Kräuter, die Früchte und das Lamm auf den Tischen serviert worden sind. Im Anschluss daran wurde dann von dem Jüngsten im Haus, von den jüngsten anwesenden Teilnehmern, traditionell die Frage gestellt, warum feiern wir dieses Fest eigentlich? Daraufhin gab der Hausherr eine Antwort, indem er den Auszug von Ägypten beschrieben und erklärt hat und nacherzählt hat und die Bedeutung des Passa erklärte. Dann trank man wieder einen Becher Wein, man brach das Brot und aß dieses Brot mit den Kräutern und Früchten und aß das Lamm gemeinsam. Das bedeutet, die Stimmung bei solch einem Passa war in der Regel eine freudige Stimmung. Man erinnerte sich an die große Erlösung, die Gott erwirkt hat. Und zudem, die Juden damals blickten nicht nur in die Vergangenheit auf das, was Gott getan hat, sondern während diesem Passa schauten sie auch in die Zukunft und erwarteten ihren Messias. Es war eine freudige Stimmung in der Regel während dem Passa. Und hier feierte Jesus mit seinen Jüngern dieses Passa. Und es heißt hier in Vers 18, und während sie zu Tisch lagen und aßen, das bedeutet, diese Zeremonie, dieses Erinnern an die Vergangenheit und an die Erlösung Gottes war schon im Gange, sie aßen bereits das Brot, heißt es, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern, der mit mir ist. Und die Stimmung kippt. Die Stimmung ist auf einmal eine andere. Für alle Anwesenden. Einer von euch wird mich überliefern. Dies ist das allererste Mal, dass Jesus seinen Jüngern sagt, dass einer von ihnen ihn überliefern wird. Er hat bereits 3-mal angekündigt, dass er überliefert werden wird. In Kapitel 9, Vers 31 hat er seinen Jüngern gesagt, dass der Sohn des Menschen in die Hände der Menschen überliefert wird. In Kapitel 10, Vers 33 hat er gesagt, dass er in die Hände der hohen Priester und Schriftgelehrten überliefert wird. Aber er hat niemals gesagt, wer ihn überliefern wird. Und jetzt sitzt er hier mit seinen 12 Jüngern während dem Passafest und erklärt ihnen, dass einer von euch derjenige sein wird, der mich in die Hände der Menschen, der Hohepriester und Schriftgelehrten überliefern wird. Und dass diese Überlieferung eine abscheuliche Tat sein wird, wird dadurch deutlich, indem er sagt, einer von euch wird mich überliefern, der mit mir ist. Essen war damals ein Zeichen innigster Gemeinschaft. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, einer meiner engsten Freunde, mit denen ich engste Gemeinschaft pflege, wird dafür sorgen, dass ich in die Hände derer überliefert werde, die mich letztendlich töten werden. Und hier erfüllt sich, was David bereits in Psalm 41, Vers 10 sagt, sogar der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Mein Freund, mein Vertrauter, einer meiner engsten Genossen. Und Jesus wusste, wer von den 12 Jüngern ihn verraten würde. Und der Jünger, der ihn verraten würde, wusste es auch. Aber die anderen 11 Jünger wussten es nicht. Es waren nur 2 in diesem Raum, die es zu diesem Zeitpunkt wussten. Die anderen 11 wussten es nicht. Weshalb sie auch voller Schock und in ernsthafter Selbstprüfung zu Jesus kamen und ihn fragten, ob sie es seien. Vers 19. Sie fingen an, betrübt zu werden und einer nach dem anderen zu ihm zu sagen, doch nicht ich. Doch nicht ich. Das Wort betrübt oder betrübt sein beschreibt einen tiefen seelischen Schmerz, eine tiefe innere Traurigkeit. Das war es, was die Jünger empfunden haben. Dieses Wort kommt nur noch ein einziges Mal im gesamten Markus-Evangelium vor, und zwar bei dem reichen Jüngling. Nachdem Jesus ihm, dem reichen Jüngling, sagte, dass er alles verkaufen soll, was er hat und ihm nachfolgen soll, heißt es in Markus Kapitel 10, Vers 22 über den Jüngling, er aber wurde traurig über das Wort und ging betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer. Er ging zutiefst traurig, in seiner Seele erschüttert weg. Wieso? Weil er seine Besitztümer nicht aufgeben wollte. Die Jünger hingegen, sie waren zutiefst traurig und sie empfanden einen tiefen Schmerz, eine tiefe Traurigkeit über die Tatsache, dass einer von ihnen eventuell seinen Meister verraten würde. Und diese tiefe Traurigkeit in ihnen führte zu einer tiefen Erforschung ihrer eigenen Seele. Jeder von den Jüngern kam nacheinander zu Jesus und stellte ihm diese Frage, doch nicht ich, Herr. Es war nicht so, ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, dass die Jünger sich dachten, nicht mal Petrus, ich doch nicht. Ich kenne meinen Herrn und ich werde ihn verraten. Ich bin es sowieso nicht. Wer könnte es gewesen, wer könnte es sein? Sie kamen mit einer Selbstprüfung zu Jesus und diese Tatsache, dass sie tief betrübt waren und Jesus ernstlich fragten, ob sie es seien, zeigt uns, dass die Jünger durchaus verstanden haben, dass sie in sich selbst so verdorben sind, dass sie imstande wären, ihn zu verraten. Das offenbart uns eine gewisse Selbsterkenntnis der Jünger. Sie hatten bereits eine gesunde Erkenntnis über ihre eigene verdorbene Natur, dass sie imstande wären, so etwas zu tun. Dabei ist es entscheidend zu beobachten, zu wem sie kamen und bei wem sie ihre Seele erforscht haben. Sie kamen zu ihm, zu Jesus, zu dem Herzenskenner, zu dem Herzenserforscher und sie ließen sich von ihm erforschen, von dem, der Augen hat wie Feuerflammen, von dem, der alles weiß und alles sieht, zu dem, vor dem unsere Herzen offen sind wie ein offenes Buch, kamen sie und ließen sich von ihm erforschen. Doch es gab unter den 12 Jüngern, die zu Jesus kamen, um sich erforschen zu lassen, einen Jünger, der nicht mit einer ernsten Selbstprüfung zu Jesus kam und ihm diese Frage stellte, sondern dieser eine Jünger kam zu Jesus und stellte ihm dieselbe Frage, aber als ein Heuchler. Markus sagt es uns nicht, aber Matthäus erklärt uns in seinem Bericht über diese Stelle, in Matthäus 26, Vers 25, Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach, ich bin es doch nicht, Rabbi. Er spricht zu ihm, du hast es gesagt. Judas, der einen Tag vorher im Tempel bei den Schriftgelehrten war und Jesus für 30 Silberlinge verraten hat, sitzt jetzt vor seinem Herrn, schaut ihm in die Augen und sagt, ich bin es doch nicht, oder? Das war nicht ein Flehen und ein Bitten, Herr, erforsch mich und zeig mir, ob ich es bin, sondern es war eine Heuchelei, vor den Jüngern und vor Jesus sein Gesicht zu wahren. Ich bin es doch nicht, oder Herr? Hätte er diese Frage nicht gestellt, aber alle anderen 11, dann wäre ja klar, dass er es ist. Und so kam auch er. Doch vor Jesus konnte er sein Gesicht nicht wahren, denn mit den Worten, du sagst es, bestätigt Jesus Judas, du hast aus deinem eigenen Munde gesagt, dass du mich verraten wirst. Nachdem jeder der Jünger sich selbst prüfte, gibt Jesus ihnen in Vers 20 einen allgemeinen Hinweis darauf, wer genau ihn verraten wird. Er aber sprach zu ihnen, einer der 12, der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht. Nun, dieser Hinweis, einer der 12, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, war kein besonders hilfreicher Hinweis, denn alle Jünger, die mit Jesus am Tisch saßen, tauchten mit ihm die Hand in die Schüssel. Das war wahrscheinlich die Schüssel mit den bitteren Kräutern oder mit den süßen Früchten. Und während dem Passa tauchte man einfach immer wieder mit Brot in diese Schüssel und aß. Das heißt, eigentlich könnte es jeder von den Jüngern gewesen sein. Es war keine äußerst hilfreiche Antwort von Jesus für die Jünger und somit blieben die Jünger in einer gewissen Unsicherheit und Unkenntnis darüber, wer es sein würde. Nun, diese Spannung der Ungewissheit für die Jünger, wer Jesus nun überliefert, blieb nur für eine kurze Zeit so. Denn Johannes erklärt uns in seinem Bericht, in seinem Evangelium, dass diese Spannung etwas später aufgehoben worden ist. Dort lesen wir dann in Johannes 13 über die Verse 23 bis 26. Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, und das ist Johannes, lag zu Tisch in dem Schoß Jesu. Diesem nun winkte Simon Petrus, damit er frage, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener aber, also Johannes, sich an die Brust Jesu lehnend, spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Als er nun den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Zumindest Petrus und Johannes wussten ab diesem Zeitpunkt, dass Judas der Verräter ist. Zumindest diese beiden wussten es dann. Geschwister, dennoch, es ist sehr interessant, wenn wir die Passionsgeschichte weiterlesen und studieren werden, ist es bemerkenswert, dass letztendlich, auch wenn Judas Iskariot der Verräter gewesen ist, der Jesus verraten wird, alle Jünger Jesus verraten haben. Denn wir lesen später dann in Kapitel 14, Vers 50 in Gethsemane, als die Soldaten kamen, dass alle Jünger Jesus verlassen haben. Und etwas später, Kapitel 14, Vers 72, lesen wir, dass Petrus Jesus dreimal verraten hat. Deswegen, wenn Jesus hier sagt, der seine Hand mit mir in die Schüssel taucht und alle Jünger mit ihm die Hand in die Schüssel getaucht haben, zeigt er in gewisser Weise schon an, ihr werdet alle Anstoß an mir nehmen. Aber einer von euch wird für meinen Tod verantwortlich sein. Und so ist es demütigend für die Jünger, für uns alle. Wir sind alle imstande und in der Lage, unseren Herrn zu verleugnen. Wir sind nicht besser als diese Jünger damals. Und anschließend spricht Jesus in Vers 21 ein erschütterndes Urteil über denjenigen aus, der ihn letztendlich zum Tod überliefern wird. Vers 21, denn der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wer aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird, es wäre besser für jenen Menschen, wenn er nicht geboren wäre. Geschwister, dieser Vers zeigt uns nicht nur ein erschütterndes Urteil über Judas Iskariot auf, dieser Vers offenbart uns auch, dass der ewige Ratschluss Gottes und die völlige Verantwortung des Menschen Hand in Hand gehen. Denn das Erste, worauf Jesus eingeht, ist der ewige Ratschluss, dass Jesus, der Sohn des Menschen, überliefert werden muss. Das heißt, denn der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, also wie über ihn prophezeit wurde, das, was der ewige Ratschluss Gottes war und durch die Propheten des Alten Testaments verkündigt worden ist, trifft nun ein. Es war Gottes Ratschluss. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann fällt uns auf, dass es viele Stellen gibt, die über den Tod von Jesus, von dem Messias sprechen. Ich möchte euch zwei Stellen zitieren. In Jesaja 53, Vers 8 heißt es über den Messias: Er ist weggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Hier wird von dem Messias gesprochen, dass er aus dem Land der Lebenden genommen wird. Wieso? Wegen der Schuld seines Volkes. Eine zweite Stelle ist Zacharia, Kapitel 13, Vers 7. Zacharia, Kapitel 13, Vers 7, dort spricht Gott, Jahwe, der Herr, selbst über seinen Knecht, über den Messias und sagt dort, Schwert erwache gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Genosse ist, spricht der Herr der Herrscher, schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Hier haben wir einen Hinweis darauf, dass Gott selbst seinen Sohn schlagen wird. Gott spricht zu seiner eigenen Hand, zu seinem eigenen Schwert, erwache und schlage den Hirten. Diese Stellen und andere Stellen machen deutlich, es war von Anfang an Gottes ewiger Plan und Ratschluss, dass sein Sohn kommen wird, um zu sterben. Es war niemals sein Plan, dass er bei seinem ersten Kommen als König in Jerusalem eingesetzt wird, um dann dort zu regieren. Zuvor musste er sterben für die Sünden seines Volkes. Nichtsdestotrotz hat derjenige, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird, eine hundertprozentige Verantwortung für sein Handeln. Und das ist, was Jesus hier als Zweites deutlich macht. Er sagt, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Der Mensch, der Jesus überliefert, hat es aus seinem eigenen freien Willen getan und ist deshalb auch vollkommen verantwortlich für sein Handeln. Judas hat eine bewusste, er hat eine eigenständige und klare Entscheidung getroffen, Jesus zu überliefern für 30 Silberstücke. Daher wird Jesus auch zu 100% für seine Tat zur Verantwortung gezogen werden. Man kann hier nicht sagen, ah, weil es ja Gottes ewiger Ratschluss war, kann Judas gar nichts dafür, deswegen wird Judas gar nicht bestraft dafür. Nein. Nein. Er wusste, was er tat und er hat diese Tat getan, ohne von Gott dazu gezwungen zu werden. Und so sehen wir hier den ewigen Ratschluss Gottes und die Verantwortung des Menschen bei der Überlieferung von Jesus. Und ein Kommentator schrieb dazu Folgendes. Die göttliche Vorsehung, also der ewige Ratschluss Gottes, nimmt dem Menschen weder seine Freiheit noch seine Verantwortung für moralische Entscheidungen. Du und ich sind für all unsere Worte, für all unsere Gedanken, für all unsere Taten verantwortlich und Gott wird dich zur Verantwortung ziehen für alles, was du getan, gesagt oder gedacht hast. Du wirst nicht dastehen und sagen, aber Gott, ich konnte ja gar nicht anders, du hast mich ja so geschaffen. Nein, du bist ein moralisches Wesen und du bist verantwortlich für alles, was du tust. Auch wenn Gott alle Dinge in Bezug auf den Verrat, die Gefangennahme und die Kreuzigung von Jesus geplant hat vor Ewigkeiten her, trafen alle beteiligten Menschen, Judas und die religiösen Führer und die Römer und Pontius Pilatus eigenständige, bewusste Entscheidungen, für die sie verantwortlich sind. Selbst wenn Jesus zu Pontius Pilatus sagt, du hast keine Macht, wenn sie dir von oben nicht gegeben wäre. Dennoch bist du verantwortlich für das, was du tust. Und so sehen wir diese beiden Wahrheiten, die wir nicht zusammenbringen können, aber stehen lassen müssen. Gottes ewiger Ratschluss und die Verantwortung des Menschen. War es Gottes ewiger Ratschluss, dass sein Sohn überliefert werden sollte? Ja. War es Gottes ewiger Ratschluss, dass es durch einen Menschen geschieht? Ja. Hat Gott Judas Iskariot zu dieser Tat gezwungen? Nein. Ist Judas Iskariot völlig verantwortlich für seine Tat? Ja. Wird Judas Iskariot für sein Handeln seine Konsequenzen tragen müssen? Ja, absolut. Es war die verdorbene Natur von Judas, welche der Versuchung des Satans erlegen ist, wodurch er imstande war, Jesus zu überliefern. Gott hat Judas nicht zum Bösen gezwungen. Aber Gott hat das Böse von Judas gebraucht, um letztendlich an sein Ziel zu kommen. Und das ist eine wunderbare Wahrheit, die wir begreifen müssen. Gott ist nicht der Urheber der Sünde oder des Bösen, aber Gott gebraucht oftmals die Sünde und das Böse, um an seine Ziele zu kommen, die er vor Ewigkeiten her geplant hat. Und das beste Beispiel oder ein wunderbares Beispiel dafür ist Josef. Seine Brüder hassten ihn, weshalb sie ihn nach Ägypten verkauft haben, eine böse Tat. Er hat selber Entscheidung getroffen, verkauft nach Ägypten. Jahre später wurde Josef zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten und er trug maßgeblich dazu bei, dass während einer großen Hungersnot sämtliche Menschen überlebt haben. Und daher sagte Josef seinen Brüdern, nachdem er sich ihnen zu erkennen gegeben hat, folgende Worte: Ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. 1. Mose 50, Vers 20. Die Brüder von Josef hatten Böses im Sinn und sie haben Böses getan. Gott hat ihre bösen Taten aber gebraucht, um ein Volk zu erlösen. Bedeutet dies nun, dass die Brüder von Josef nicht zur Verantwortung gezogen werden? Nein. Nein. Sie sind verantwortlich für ihre Tat. Judas Iskariot hatte etwas Böses im Sinn. Gott hat seine Boshaftigkeit gebraucht, um letztendlich sein erwähltes Volk zu erlösen. Bedeutet dies nun, dass Judas nicht zur Verantwortung gezogen wird? Nein. Er hat Böses getan. Er wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und seine Strafe, liebe Geschwister, wird eine Strafe sein, die wir uns nicht ausmalen können. Denn Jesus schließt diese Warnung mit den Worten: Es wäre besser für jenen Menschen, wenn er nicht geboren wäre. Wir dürfen nicht denken, Geschwister, dass diese Worte von unserem Herrn Jesus voller Hass und Wut und Zorn ausgesprochen worden sind, als wäre es besser für ihn, dass er nie geboren wäre. Ich bin davon überzeugt, dass diese Worte, die aus den Lippen dessen kamen, der die Liebe in Person ist, voller Mitleid und mit einem gebrochenen Herzen ausgesprochen worden sind, es wäre besser für ihn, wenn er niemals das Licht der Welt erblickt hätte. Denn das, was nun auf ihn wartet, sind Qualen über Qualen in alle Ewigkeit. Jesus macht hier deutlich, was Judas Iskariot und alle seine Genossen, bedeutet alle, die in ihren Sünden sterben werden, auf sie zukommt, ist eine Hölle, wo der Rauch ihrer Qualen aufsteigen wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Ort, an den Judas und seine Genossen kommen werden, ist so schrecklich, dass er und alle, die an diesem Ort sein werden, sich wünschen werden, dass ihre Seele aufgelöst wird und in nichts transportiert wird. Sie werden sich an einem Ort wiederfinden, wo sie sich wünschen werden, niemals geboren worden zu sein, wo sie den Tag ihrer Geburt verfluchen werden. Wieso habe ich überhaupt das Licht der Welt erblickt? Wieso bin ich nicht als eine Fehlgeburt gestorben? Wieso bin ich geboren worden? Ich will aus diesem Ort fliehen, aber ich kann nicht fliehen. Ich bin gefangen und der Zorn des allmächtigen Gottes straft mich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich suche diesen Zorn und diesem Ort zu entfliehen, aber ich kann es nicht. Und ich wünsche mir, dass meine Seele aufgelöst werden wird, aber sie wird nicht aufgelöst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Verstehen wir diese Worte, die Jesus selbst ausspricht, der seine Arme ausstreckt zu dir heute Morgen und sagt, komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist, ich will dir Ruhe geben, ich will dich erlösen, ich will dich von deinen Sünden befreien. Aber wenn du nicht zu mir kommst, dann wirst du dich eines Tages an einem Ort wiederfinden, wo du dir wünschen wirst, dass du niemals geboren wärst. Deswegen komm doch heute zu mir. Jeder, der dieses Angebot ablehnt, wird sich eines Tages wünschen, niemals geboren worden zu sein. Dieser Urteilsspruch zerschmettert alle Lehren, die in irgendeiner Weise behaupten, dass die Seelen in der Hölle irgendwann mal aufgelöst werden. Wenn es stimmt, was die Annihilationisten lehren, dass die Hölle und die Seelen in der Hölle irgendwann mal ins Nichts aufgelöst werden würde, dann würde Jesus dieses Urteil nicht sprechen. Dann würde er nicht sagen, es wäre besser für dich, dass du niemals geboren wärst, weil irgendwann bist du dann nicht mehr da. Wenn es stimmt, was die Allversöhner lehren, dass nach einer Zeit der Strafe alle Sünder aus der Hölle irgendwann mal doch wieder in den Himmel kommen, dann würde Jesus diese Worte nicht aussprechen. Denn dann ist es gar nicht so schlimm, dass ihr geboren worden seid, denn irgendwann mal, nach vielleicht ein paar Millionen Jahren, kommt ihr ja sowieso in den Himmel, dann ist es okay. Nein, die Worte von Jesus machen deutlich, jeder Sünder wird für immer und ewig endgültig in der Hölle sein und von dem Zorn Gottes gestraft werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lass es dir gesagt sein. In der Hölle wird es für die Sünder keine Möglichkeit geben, Buße zu tun. Ihnen wird nicht das Angebot der Gnade angeboten. Ihnen wird nicht die Liebe Gottes angeboten, auf ihnen wird der Zorn des lebendigen Gottes lasten von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir kennen Hiob. Selbst die Ungläubigen kennen Hiob. Hiob erlitt auf dieser Erde Leid und Qualen, sodass Hiob aufgrund der irdischen Leiden, die er erfahren hat, den Tag seiner Geburt verfluchte. Er sagt in Hiob Kapitel 3, Vers 3, es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist empfangen. Ich verfluche den Tag meiner Geburt. Wieso? Weil die Leiden auf dieser Erde so qualvoll für mich sind. Wenn die Leiden auf dieser Erde für einen Menschen so qualvoll sind, dass er sich wünscht, niemals geboren worden zu sein, wie viel mehr werden sich die Menschen in der Hölle wünschen, niemals geboren worden zu sein? Geschwister, ich liebe euch. Und liebe Besucher, ich liebe dich. Und weil ich dich liebe, spreche ich diese Worte aus. Es sind nicht meine Worte, es sind die Worte Gottes, der mit dir und deiner Seele ringt, um dich vor diesem Abgrund zu befreien. Judas hörte diese Worte. Judas war noch anwesend, als Jesus diese Worte aussprach. Er hörte das Urteil, das über ihn kommen sollte. Weiß es nicht. Aber vielleicht war hier noch ein letztes Mal das Angebot. Geh nicht, geh nicht. Doch wir werden lesen, dass er aufstieg und ging. Als Jesus das Abendmahl einsetzte, war Judas nicht mehr dabei. Er ging. Geh heute nicht, geh nicht, bevor du nicht Frieden mit Gott hast. Das ist die Betrachtung von dem Leben und dem Schicksal von Judas Iskariot. Nachdem wir diese Betrachtung gesehen haben, möchte ich abschließend sowohl ein Wort der Ermahnung als auch ein Wort des Trostes aussprechen. Zunächst ein Wort der Ermahnung. Prüfe dich, ob nicht auch du ein Judas Iskariot bist. Was zeichnete Judas Iskariot aus? Er wurde von Jesus, von dem Kreis seiner Jünger, in den engeren Kreis der Jünger berufen, zu den 12 Jüngern. Er wurde ausgewählt. Das bedeutet, er war am Anfang ein eifriger Jünger. Er hat es ernst gemeint. Er war dabei. Ihm wurde die Kasse anvertraut. Das bedeutet, er war am Anfang vertrauenswürdig. Er war dabei mit allem, was er hatte. Er hat es ernst gemeint. Er hat Jesus gesehen. Er hat mit ihm gedient. Er hat ihn gehört. Er hat Wunder gewirkt selber. Doch bei all dem gab es eine todeswürdige Sünde im Leben von Judas, die er nicht ganz aufgeben wollte und aufgegeben hat, und das ist die Habgier. Er war nicht mit ganzem Herzen bei Jesus dabei. Er war nicht mit ganzem Herzen dabei. Er ist nicht irgendwann mal vom Glauben abgefallen, sondern er war niemals wirklich mit seinem ganzen Herzen bei Jesus dabei. Und diese todeswürdige Sünde in seinem Herzen hat ihm letztendlich das Genick gebrochen. Und so frage ich dich, der du regelmäßig betest, der du dem Herrn dienst, der du Mitglied einer Gemeinde bist, der du Jesus nachfolgst wie Judas, gibt es eine todeswürdige Sünde in deinem Herzen, die dir jetzt in den Sinn kommt, die du nicht bereit bist aufzugeben? Ist es so in deinem Leben wie bei Judas, dass du Jesus auf der einen Seite irgendwie folgen willst und dass du es interessant findest, was er sagt, und dass du auf der einen Seite auch glaubst, was er sagt, und dass du auch Teil einer Gemeinde sein willst und so weiter und so fort, aber da gibt es eine Sache in deinem Leben, die du so sehr liebst, dass du noch nicht bereit bist, diese Sache aufzugeben? Liebe zur Welt, weltliche Begierden, die in deinem Herzen sind, die du noch nicht aufgegeben hast, gänzlich aufgegeben hast. Hast du noch eine Liebe zur Welt? Suchst du danach, dich selbst zu verwirklichen, deine Wünsche in Erfüllung zu bringen, aber gleichzeitig willst du doch irgendwo dem Herrn dienen, so zweigleisig fahren und deine fromme Maske wahren? Zieht es dich eher in Kreise, wo gelästert und geflucht und getrunken wird, aber gleichzeitig willst du doch noch am Sonntag herkommen und Teil der Gemeinde sein und deine fromme Maske wahren? Findest du dich unter den Menschen wieder, die einen kritischen Geist in sich haben und alles, was in der Gesellschaft passiert, kritisch hinterfragen und teilweise sogar vielleicht das Wort Gottes kritisch hinterfragen? Aber wenn es dann darum geht, über die Bibel zu sprechen, bist du dabei und versuchst, deine fromme Maske zu wahren? Gibt es eine Sache in deinem Leben, die du nicht bereit bist aufzugeben? Dann hör heute das Wort des Herrn. Es steht gefährlich um dich. Es steht gefährlich um dich und um deine Seele. Und nun geh zu dem, der Augen hat wie Feuerflammen, und schau ihm in die Augen, zu dem lebendigen Gott, und frag ihn, doch nicht ich, Herr. Und frag ihn nicht wie Judas, sondern frag ihn wie die anderen 11. Bin ich es, Herr? Gibt es da was in meinem Leben? Offenbar es mir. Offenbar es mir. Und ich will Buße darüber tun. Ich will umkehren. Heute streckst du mir noch die Hände der Gnade entgegen. Komm zu ihm. Wir alle, Herr, wir alle müssen uns immer wieder selbst prüfen und das Gebet von David aussprechen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf ewigem Wege. Psalm 139, Vers 23 bis 24. Ich stehe heute vor euch als ein Prediger des Evangeliums, und durch Gottes Gnade kann ich gewiss sein, dass er mich erlöst hat. Dennoch saß ich gestern Abend vor dem Herrn und habe ihn gefragt, gibt es da etwas in meinem Leben? Nur weil du Jesus folgst, solltest du dir diese Fragen nicht aufschieben, sondern immer wieder neu fragen. Das ist ein Wort der Ermahnung. Und abschließend ein Wort des Trostes. Denn dieser Text enthält Trost. Für diejenigen, die echten Glauben haben, ein Wort des Trostes. Für diejenigen unter uns, welche von ganzem Herzen sagen können, ja, ich folge dem Herrn nach und ich habe mich abgewendet von der Welt und von meinen Sünden und ich habe Christus im Glauben angenommen und ich folge ihm nach und sein Geist gibt mir die Gewissheit, dass ich sein Kind sein darf, dann gelten diese Worte dir nicht, dass es besser wäre für dich, nie geboren worden zu sein. Denn wenn über diejenigen, die in ihren Sünden sterben, diese Worte ausgesprochen werden müssen, wird über dich und über mich durch Gottes Gnade ausgesprochen werden dürfen, es ist gut und herrlich für dich, dass du geboren worden bist. Es ist herrlich und wunderbar für dich, dass du existierst, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du geboren worden bist und darüber hinaus, dass Gott dich wiedergeboren hat und somit zum Erben seines Reiches gemacht hat. Eine Herrlichkeit wartet auf dich, dass wenn du nicht geboren würdest, du etwas verpassen würdest. Aber Gott sei Dank, du bist geboren und er ist dein Erlöser und hat dich zu seinem Erben gemacht und bietet dir nun sein Reich an. Du bist ein Erbe des Reiches Christi, ein Erbe des ewigen Lebens. Dein Name steht nicht nur im Buch des Lebens, sondern auch in der Hand deines Erlösers. Du bist von Gott, dem Schöpfer, vor Ewigkeiten her erwählt worden, sein Kind zu sein. Und er hat dich erlöst und er hat seinen Sohn für dich geopfert, damit du einst bei ihm sein wirst, sodass Jesus jetzt im Himmel Hütten für uns baut, damit, wenn wir zu ihm kommen, für immer bei ihm sein werden. Glückselig bist du, dass du geboren worden bist. Wiederum schreibt Friedrich Krummacher, den ich zu Beginn zitiert habe, Folgendes. Wäre es doch schmerzlich zu beklagen, wenn ihr in der Reihe der Wesen fehltet. Denn dann tönte einst eine Stimme weniger in dem großen Jubelchor am Throne Gottes und eine Perle funkelte weniger in dem Diadem des himmlischen Friedenfürsten. Darum dreimal heil euch, dass ihr da seid, trotz allen Elends, in welchem ihr noch schmachtet, preist den Herrn. Geschwister, wir gehen durch viel Leid und manchmal geht es dir und mir vielleicht wie Hiob, dass wir uns wünschten, nie geboren worden zu sein. Aber wenn wir uns bewusst machen, was wir sein werden und was auf uns zukommt, dann können wir nicht anders sagen, ich preise dich, Herr, dass ich geboren worden bin. Dass du mich in die Existenz gerufen hast, dass du mich geschaffen und geformt hast, dass du mich erlöst hast, dass du mich zu einem Erben deines Reiches gemacht hast. Wie schade wäre es, wenn ich nie geboren wäre, wenn ich das nicht schmecken würde, was du für mich bereitet hast. Und ich wünsche mir für dich, dass du zu denen gehörst. Und ich wünsche mir für dich nicht, dass du zu den anderen gehörst. Von ganzem Herzen wünsche ich mir dies. Amen.